Herzlich willkommen allen Zuhörern von Radio Horeb und Radio Maria zur Sendung Spiritualität. Heute das Thema Elia, ein Prophet wie Feuer, der zweite Teil mit Pfarrer Klaus Schönebeck von Notre-Dame-de-Vie aus Drolshagen im Sauerland. Mein Name ist Marion Kuhl. Der Prophet Elia ist einer der großen Propheten des Alten Testaments. Er wird in der Bibel dargestellt als Mann Gottes, der beständig in der Gegenwart Gottes lebt und mit Eifer die Verehrung des einzigen und wahren Gottes eintritt. Im Buch der Könige heißt es von ihm: Der Herr der Heerscharen lebt, Israels Gott, und ich stehe vor seinem Angesicht. Wir schauen auf diese große biblische Gestalt, seine Bedeutung für uns und unser geistliches Leben. Der Karmel hat sich auch immer auf diese große Gestalt bezogen. Heute in einem zweiten Teil mit Pfarrer Klaus Schönebeck vom Säkularinstitut Notre-Dame-de-Vie, unsere Frau vom Leben aus Drolshagen im Sauerland ist mit uns verbunden. Grüß Gott, Herr Pfarrer Schönebeck.
Ja, grüß Gott, Frau Kugel und liebe Hörerinnen und Hörer.
Elia, ein Prophet wie Feuer, der zweite Teil. Wir freuen uns auf Ihren Vortrag.
Und Dankeschön. Ja, liebe Hörerinnen und Hörer, heute treffen wir uns eben auch zum zweiten Vortrag zu diesem Thema. Ergriffen von Gott, ein Prophet wie Feuer. Wir hörten bereits, dass Elia die Rechte Gottes über sein Volk verteidigt hatte und zur Bundestreue aufrief. Er benannte den Abfall von Gott und die Vermischung von Glauben und Zeittrend, also damals der Gott Baal, der durch die Königin mit ins Land kam. Andere Götter neben Gott. Und er benennt auch ganz klar die sozialen Ungerechtigkeiten seiner Zeit. Dafür erntete er Verfolgung und er geriet auch in Angst. Er hatte die Nase voll von seinem Auftrag als Prophet und so geriet er in eine große Lebenskrise. Er empfand alles für sinnlos. Doch Gott ist treu. Er führte ihn in die Wüste. Wüste ist ein Sinnbild für Leere. Aber er ließ ihn nicht allein. Er gab ihm Nahrung, das, was er zum Überleben notwendigerweise brauchte. Er gönnte ihm Ruhe und schickte ihn dann weiter. Der Weg ist lang bis zum Gottesberg Horeb. Dort offenbart sich Gott ihm im Säuseln des Windes. Nicht mit der Gewalt der Naturmächte, sondern in der Sanftheit. Da erleben wir, wie Gott uns Menschen nicht lässt. Wir erleben an Elia, wie Gott trotzdem führt. Das, was Elia erlebt und durchlitten hat, ist für uns eine Stärkung. Gott erwartet unsere Treue, wie bei Elia, unser Bekenntnis und unser Hören auf ihn. Wir wissen, dass auch wir angegriffen werden, wenn wir klar und deutlich zu unserem Glauben stehen. An Elia sehen wir, dass das auch zu Depressionen, Mutlosigkeit und Angst führen kann. Doch wir sehen an Elia auch, dass Gott uns stärkt. Er gibt uns in der Eucharistie das Brot des Lebens. Wir können das hier erreichen. Die Heiligen des Karmel nennen das die Vereinigung des Menschen mit Gott in der Tiefe des Herzens. Unerschütterlich. Paulus sagt später, was kann uns trennen von der Liebe Christi? Doch dazu müssen wir den Weg durch die Wüste gehen und den Gottesberg besteigen. Das heißt doch nichts anderes als im Glauben, also im Vertrauen und im Loslassen. Das ist so ein Kernwort des geistlichen Weges und des geistlichen Lebens. Was wir tun können, ist das Hören, wie Elia, und dann die Tat. Als Christen haben wir einen prophetischen Auftrag. Das wird bei jeder Taufe deutlich formuliert. Wenn es dort heißt, aufgenommen in das Volk Gottes, wirst du nun mit dem heiligen Chrisam gesalbt, damit du für immer ein Glied Christi bleibst, der Priester, König und Prophet ist in Ewigkeit. Wir haben also Anteil an dem Priestertum, an der Königsherrschaft und am Prophetenamt Christi. Das Zweite Vatikanum betont das deutlich im Lumen Gentium 12. Dort heißt es, das heilige Gottesvolk nimmt auch Teil an dem prophetischen Amt Christi in der Verbreitung seines lebendigen Zeugnisses, vor allem durch ein Leben in Glaube und Liebe, in der Darbringung des Lobopfers an Gott als Frucht der Lippen, die seinen Namen benennen. Das lebendige Zeugnis in Glaube und Liebe hat Elia gegeben. Er brachte Gott Lobopfer dar. Das tun wir in jeder heiligen Messe. So haben wir Anteil an der Erbschaft, die uns nicht nur Elia, sondern die Propheten überhaupt hinterlassen haben. Wir sehen an Elia ganz konkret eine wunderbare Mischung von Kontemplativen, also in der Stille und Zurückgezogenheit zu sein, und von aktivem Leben. Das ist für uns Vorbild und richtungsweisend. Das gehört zu einem Leben in der Nachfolge Christi dazu. Die zeitweise Zurückgezogenheit macht uns zu Hörende. Und nur so können wir die Stimme Gottes wahrnehmen. Nur so lernen wir, aus dem Geist Gottes zu handeln. Nur so wachsen wir immer mehr und harmonisch in die tiefere Vereinigung mit Gott hinein. Nur so werden wir umgestaltet in Christus. Und diese Umformung bewirkt der in uns, mit dem wir in freundschaftlichem Austausch stehen. Die Begegnung mit ihm, unserem Herrn, in Wort und Gebet prägt und ändert unser Denken und Fühlen. Wenn wir immer wieder die Heilige Schrift lesen oder wenn wir immer wieder auch die Väter und Mütter im Glauben lesen, Therese von Avila, Elisabeth von der Dreifaltigkeit, die kleine Therese, Johannes vom Kreuz, je mehr ändert sich in uns etwas. Unsere Gedanken sind ausgerichtet auf das, was geschrieben steht, sei es, wie gesagt, im Wort Gottes oder auch in einem Buch unserer Väter und Mütter im Glauben. Und das, diese Beschäftigung damit verwandelt uns langsam immer mehr. Es beginnt in uns, in mir, in jedem von uns ein Heilungsprozess. Und von Elia wissen wir, nicht im Sturm, sondern im leisen Säuseln des Windes kommt der Herr. Also sanft und in Geduld. Und Elia war auf dem Gottesberg Horeb in der Abgeschiedenheit. Eine der großen Karmelitinnen, so möchte ich sie nennen, ist Elisabeth von der Dreifaltigkeit. Und sie schreibt, es scheint mir, dass im Himmel meine Sendung darin bestehen wird, die Seelen anzuziehen, indem ich ihnen helfe, aus sich selbst herauszugehen, um in einer ganz einfachen und liebenden Bewegung Gott anzuhangen. Und ich möchte sie in diesem großen Schweigen erhalten, dass es Gott erlaubt, sich ihnen einzuprägen und sie in sich zu verwandeln. Da ist das noch einmal so zusammengefasst. Und wenn sie sagt, es scheint mir, dass im Himmel meine Sendung darin besteht, die Seelen anzuziehen, dann deutet sie auch darauf hin, was in unserem katholischen christlichen Glauben da ist, die Fürsprache der Heiligen. Also wir können die Heiligen anrufen und sie und auch in ihren Schriften lesen. Das ist das Wichtigste, was sie jetzt in diesem sagt. Das geht nur eben auch im Abstand nehmen, sich einmal zurückzuziehen. Das Wichtigste, dass er sich in uns einprägen kann. Das Wichtigste, Gott zu erlauben, sich uns einzuprägen, uns umzuformen. Elisabeth macht damit deutlich, dass das im Schweigen und in der zeitweisen Zurückgezogenheit geschieht, wenn sie sagt, dass es im großen Schweigen erhalten. Das ist ganz wichtig für unser geistliches Leben, die Stille. Und wir wissen, wie schwer uns das fällt. Elia ruft aus, Gott lebt und ich stehe vor seinem Angesicht. Elia bezeugt damit, Gott lebt. Für uns heißt das, sich immer wieder deutlich machen, dass Gott ein Gott des Lebens ist, dass er eine reale Wirklichkeit ist, die ich erfahren und bezeugen kann. Er lebt. Er lebt in mir. Das bezeugen die Heiligen des Karmel in ihren Schriften. Und das ist ihre Erfahrung. Das haben aber auch viele andere heilige Mütter und Väter. Denken wir nur an die Patrone Europas, Birgitta von Schweden, Katharina von Siena, Edith Stein, Benedikt oder die Kirchenlehrer und Kirchenlehrerinnen, da ist Teresa von Avila eine Kirchenlehrerin, auch Johannes vom Kreuz ist Kirchenlehrer und die kleine Theresia vom Kinde Jesus. All diese Menschen haben in der Nachfolge Christi die Erfahrung gemacht, er lebt. Er lebt, er ist da und dazu sind auch wir berufen. Auch wir sind eingeladen, uns das immer wieder ins Herz zu schreiben. Gott lebt. Auch wenn wir manchmal vielleicht in Dunkelheit sind, wenn alles um uns dunkel ist, wenn wir keinen Ausweg sehen. Gott lebt und ich stehe vor seinem Angesicht. Das kann uns Kraft geben. Elisabeth von der Dreifaltigkeit sagt, wir tragen den Himmel in uns. Denn er schenkt sich uns im Glauben und im Geheimnis. Er ist derselbe. Mir scheint, ich habe den Himmel auf Erden gefunden, denn der Himmel, das ist Gott, das ist meine Seele. An dem Tag, an dem ich das begriffen habe, ist mir alles hell geworden. Ich möchte dieses Geheimnis allen zuflüstern, die ich liebe, damit auch sie durch alles hindurch immer bei Gott bleiben. Sie bezeugt, Gott lebt. Er lebt in mir. Liebe Hörerinnen und Hörer, Gott lebt und ich stehe vor seinem Angesicht. Ich stehe vor seinem Angesicht. Elia lebt im Bewusstsein der Gegenwart Gottes. Er hat den Himmel auf Erden gefunden, wie es Elisabeth auch beschreibt. Ich stehe vor Gottes Angesicht. Das ist die Grundlage seines Gebetslebens. Das muss auch die Grundlage unseres Gebetslebens sein, die Grundlage unseres Lebens. Ich sage es muss, weil wir durch diesen Satz uns deutlich machen, welche Blickrichtung wichtig ist. Vor Gottes Angesicht stehen auch wir. Wir wandeln in der Gegenwart Gottes. Diese Vergegenwärtigung Gottes ist für unser geistliches Leben von größter Bedeutung. Wichtig, sich deutlich machen, zu wandeln in der Gegenwart Gottes vor seinem Angesicht. Gott ist da, er lebt. Ein Karmelit, den ich sehr schätzen gelernt habe, Bruder Lorenz von der Auferstehung, der 1614 in Lothringen geboren und mit dem bürgerlichen Namen Nikolaus Hermann hieß, hinterließ uns sehr wertvolle Gedanken, die bis heute vielen Menschen Anregung und Hilfe für das geistliche Leben geben. Kurz zu seiner Biografie, das ist vielleicht gar nicht mal so uninteressant für uns. Er diente als Soldat im Dreißigjährigen Krieg und erlitt auch dort eine schwere Verwundung. Das war 1635, ich erwähne es nur. Und das war der Weg der Umkehr. Dieser Einschnitt in seinem Leben veränderte sein Leben. Und so bat er 1640 um Aufnahme als Laienbruder bei den unbeschuhten Karmeliten in Paris. Und er wählte den Mönchsnamen Lorenz von der Auferstehung. Die Erfahrung, die er im Krieg machte und die Erfahrung der Begrenztheit und der Sinnlosigkeit haben ihn diesen Weg geführt. Und so war er im Kloster als Koch tätig. Fast 100 Leute verköstigte er täglich. Das tat er 15 Jahre. Und weil er eben aus dem Krieg eine Verletzung mit sich nahm, ein steifes Bein und ein Hüftleiden dadurch, wurde er schließlich Sandalenschuster. Also ein ganz einfacher Bruder. Er starb 1691. Ein ganz ungelehrter, möchte ich sagen, ungelehrter, unstudierter Mensch. Und dieser unstudierte Mensch hat durch sein Leben, durch die Höhen und Tiefen, etwas erfahren, was er vertieft hat im Kloster. Und er schreibt unter der Überschrift in seinen kleinen Schriften an Gottes Gegenwart denken. Und hier heißt es, die heiligste und wichtigste Übung im geistlichen Leben ist der Gedanke an die Gegenwart Gottes. Sie besteht darin, dass man sich angewöhnt, gerne in Gesellschaft mit ihm zu sein. Angewöhnt. Also wir müssen schon, es fällt uns nichts in den Schoß, das wissen wir, dass vieles Gewohnheit in uns werden kann und auch werden muss. Zumindest hier in dem Fall sich angewöhnen, in die Gegenwart Gottes zu denken. Sie besteht darin, dass man sich angewöhnt, gerne in Gesellschaft mit ihm zu sein. Dabei in Schlichtheit und Ehrlichkeit zu ihm zu sprechen, das ist immer wichtig. Das Einfache, aber auch das Ehrliche, also das ganze Herz, das ganze Wollen. Und liebevoll bei ihm zu verweilen, ohne Reglement und ohne auf ein bestimmtes Gebetspensum achten zu müssen. Wir denken ja manchmal, 5 Rosenkränze am Tag oder etwas, ein Pensum. Nein, wir sollen ja auch den Rosenkranz mit dem Herzen beten. Ne? Also es kommt nicht auf die Menge an. Natürlich ist es gut, wenigstens einen Rosenkranz am Tag einen Rosenkranz zu beten. Aber wenn wir so uns ein Pensum auflegen oder früher als frisch Bekehrter, da habe ich das ganze Jahr versucht, die 15 Gebete der heiligen Birgitta. Und das war mir manchmal sehr schwer. Aber dieses, ich will nichts dagegen sagen, man kann sich das ja aufteilen. Das ist auch, jeder wird da geführt. Aber wenn wir uns unter den Druck eines Pensums setzen, das meine ich damit nicht, dass etwas, die Gebete sind sehr tief und kostbar, gerade von der heiligen Birgitta. Und der Rosenkranz ist unser kostbares Geschenk, was wir haben. Nur diesen Druck, wir müssen so und so viel leisten, um das und das. Das ist dieses Gebetspensum, sagt der heilige Lorenz, oder der ist nicht heilig gesprochen, der Bruder Lorenz, das ist nicht das Entscheidende, sondern das Herz muss bei ihm sein. Er hat sicher den Rosenkranz gebetet, er hat sicher auch die Gebete der Gemeinschaft mitgebetet, aber er sagt, ohne auf ein bestimmtes Gebetspensum achten zu müssen, also sich unter Druck zu setzen. Und weiter sagt er, es ist ein großer Irrtum zu glauben, die Zeiten des Gebetes müssten sich von den übrigen Zeiten unterscheiden. Nein, es ist uns aufgegeben, in der Zeit der Arbeit mit der Arbeit bei Gott zu sein. Das ist sehr schön, in der Zeit der Arbeit mit der Arbeit bei Gott zu sein. Alles meinem Gott zu ehren, ne? Dieses Lied. Und zur Zeit des Gebetes mit dem Gebet. Also bei der Arbeit bei Gott zu sein und in Zeiten des Gebetes bei Gott zu sein. Ich manchmal beim Rosenkranz halte ich manchmal inne und mache mir das noch einmal deutlich, dass ich in der Gegenwart Gottes bin. Wir wissen alle, wie schwer es manchmal ist, wie es uns fällt, sich zu konzentrieren. Aber wenn unser Herz beim Herrn ist, wenn unser Herz dieses Gebet und das Gebet zu Gott geht, dann ist es ein Gebet, das uns Segen bringt. Also in der Zeit der Arbeit bei Gott zu sein, sich immer wieder auch in die Gegenwart Gottes zu stellen, sich bewusst machen, jetzt bin ich, der Herr ist da, ich bin in seiner Gegenwart, er ist in mir. Das braucht ja nur mal ein ganz kurzer Gedanke sein. Und zur Zeit des Gebetes mit dem Gebet beim Herrn zu sein, ganz beim Herrn zu sein. Und deswegen sagte er ja nicht ein bestimmtes Gebetspensum, sondern ganz beim Herrn zu sein, immer wieder in dieser Gegenwart Gottes bewusst zu machen. Ohne einen Druck. Der Herr sieht auf unser Herz. Mein Beten, sagt er, ist nichts anderes, als an Gottes Gegenwart zu denken. Fassen wir zusammen, was das Fundament des prophetischen Lebens Elias ist und was auch zu unserem Leben gehört, was uns zu prophetischen Christen macht. Das ist, wie wir es eben gehört haben, das Wandeln in der Gegenwart Gottes. Ich stehe vor seinem Angesicht. Gott lebt und ich stehe vor seinem Angesicht. Dann, der zweite Punkt, die Liebe zur Einsamkeit, dass sich zeitweise zurückziehen. Und dann drittens, die Loslösung von der Welt. Nicht, dass wir sie verlassen, sondern dass wir so handeln, wie es die Heilige Schrift von uns erwartet. Gleicht euch nicht dieser Welt an, im Denken und Handeln. Und damit ist auch gemeint, sich loszulösen von allem, was uns unfrei macht und was den Weg zu Gott versperrt. Und dazu gehört das felsenfeste Vertrauen auf Gott und das Hören auf ihn, so wie wir es im Leben, am Leben des Propheten Elia sehen. Deshalb ist es auch gut, sich noch einmal die Texte über Elia in der Heiligen Schrift vorzunehmen, sich darin zu vertiefen, also im 1. Königebuch 19, das Kapitel. Gott stellt seinen Diener Elia auf viele schwere Proben. Er verlangt seine Mitarbeit und vor allem festen Glauben und unbedingtes Vertrauen. Durch diese Haltung konnte Elia mystische Gnaden empfangen. Der Himmel öffnete sich und das leise Wehen des Heiligen Geistes ließ ihn die Stimme Gottes auf dem Berg Horeb vernehmen. Auch in uns kann sich die Gnade Gottes entfalten. Unser fester Glaube und unser felsenfestes Vertrauen öffnen den Himmel. Dafür müssen wir keine Leistung vollbringen. Was zählt, ist die innere Haltung, das Ausgerichtetsein auf ihn, das Stehen vor seinem Angesicht. Die kleine Teresa vom Kinde Jesus sagt, alles ist Gnade, alles ist Geschenk Gottes. Und auch hier gilt es zu beachten, sich nicht daran festzumachen, sondern in der Freiheit der Kinder Gottes, also loszulassen von unseren Erwartungen und Wünschen. Gnade ist ein freies Geschenk Gottes und kommt oft unerwartet. Gnade ist meist ein ganz plötzliches Geschenk, das der Herr uns gibt. Einen Bonbon, eine Praline. Das Loslassen von Erwartungen und Wünschen im Vertrauen darauf, dass Gott das Rechte zur rechten Zeit tut, ist sehr wichtig. Das verlangt freilich von uns viel und das ist auch oft schwer. Es ist schwer, das so anzunehmen. Wir haben alle Erwartungen und Wünsche. Und Teresa von Avila sagt immer wieder, haben Sie große Wünsche. Das ist das eine, die großen Wünsche, die großen Erwartungen, aber auch das andere, darauf zu warten, dass Gott das gibt oder das zu glauben, dass dieses Vertrauen zu haben, dass das Gott gibt, dass Gott mir das gibt, was für mein Leben notwendig ist. Und oft ist es auch ein Warten, oft ist es auch eine Dunkelheit in uns. Elisabeth von der Dreifaltigkeit schreibt an einer Stelle an ihre Schwester, die eben auch Gebetsschwierigkeiten hatte und alles dunkel, leer war und oberflächlich, so kam sie vor. Ja, schenk ihr doch diese Zeit. Sie ist viel kostbarer als eine andere, weil du zeigst, dass du ihn liebst, wenn du ihm treu bist. Es ist für uns schwer. Aber wir können immer wieder eben uns diese Gedanken, ich stehe vor Gottes Angesicht, Gott lebt, er ist da. In dieser Freiheit zu erwarten, was der Herr uns schenkt. Es ist schwer, oft ist es auch innerer Kampf. Und hier heißt es eben, Geduld mit sich, aber auch mit Gott zu haben. Der geistliche Weg ist ein Weg und wir wissen, wie es auf Wegen ist. Manchmal liegt ein Baum auf dem Weg, man muss einen Umweg nehmen. Beim Wandern passiert das ja öfter. Erlebt man, kann man das erleben. Im Jakobusbrief steht etwas, was uns Mut macht zum Gebet und uns daran erinnert, dass das Gebet eines Gerechten viel vermag. Und der Jakobusbrief erinnert an Elia. Ich lese die Stelle noch gleich vor. Ein Gerechter ist jeder, der aufrichtig, also trotz Fehler und Schwächen, versucht, wie Elia, vor Gottes Angesicht zu stehen. Wir können sagen, wenn wir, die meisten oder vielleicht alle von uns können sagen, wir sind die gerecht, wir sind Gerechte. Nicht, dass wir uns überheben, sondern in aller Einfachheit und Schlichtheit sagen, ja, ich bin jemand, der dem Herrn dienen will. Ich bin jemand, der wirklich als Christ leben will. Ich bin wirklich jemand, der sucht, der auf dem Weg ist. Ein Gerechter ist jeder, der aufrichtig, trotz aller Fehler und Schwächen versucht, wie Elia vor Gottes Angesicht zu stehen. Da sagt ja auch die Elisabeth von der Dreifaltigkeit, lieben Sie Ihre Erbärmlichkeit. Schauen Sie auf Christus, schreibt sie an einer Frau in einem Brief. Schauen Sie auf ihn. Das gibt uns doch Kraft und Mut. Wie gesagt, es kommt nicht darauf an, auf Leistung, sondern auf das, was wir sind. Alles andere fließt daraus. Am Leben Elias lernen wir, was Nachfolge heißt, wie wichtig es ist, Verantwortung zu übernehmen und nicht zu schweigen. Wir lernen aber auch, was die Konsequenzen sein können. Elias ist verfolgt worden. Elias auch, ja, hat sich von Gott verlassen gefühlt. Es gibt die Höhen und Tiefen unseres Lebens, aber wir sehen auch an Elias, der Herr lässt uns nicht. Der Herr gibt uns die Kraft, auch da, wo wir vielleicht alleine stehen, wo unsere ganze Umwelt anders reagiert und anders denkt. Wir haben diese Kraft. Elia ging nicht mit erhobenen Zeigefinger durch die Welt und ermahnte von oben herab. Elia hat immer nur, was Gott ihm klar und deutlich zeigte. Er hörte auf die Stimme des Herrn in der Stille. Elia betete und Dürre trocknete das Land aus, und wieder betete er, und Regen tränkte das Land. Er ermahnte mit kraftvollen Worten und Taten. Für uns heute heißt das, dass unser Gebet viel vermag. Lesen Sie es bitte auch im Jakobusbrief nach, im 5. Kapitel, Vers 17, da heißt es, des gerechten Gebet vermag viel, wenn es ernstlich ist. Das ist eine Zusage. Elia, heißt es weiter im Vers 17, war ein schwacher Mensch, wie wir. Also das, was ich Ihnen gerade sagte, gerechter, das heißt nicht, sündenfrei zu sein, sondern Elia war wie wir, ein schwacher Mensch. Und er betete ein Gebet, dass es nicht regnen sollte, und es regnete nicht auf der Erde 3 Jahre und 6 Monate. Und er betete abermals, und der Himmel gab den Regen, und die Erde brachte ihre Frucht. Jakobusbrief, 5. Kapitel, die Verse 16b bis 18, das sehen Sie ja dann, wenn Sie nachlesen möchten. Also die Kraft des Gebetes, die Kraft, die Gott uns gegeben hat, zu beten, gerade in der Situation unserer Zeit, unserer Kirche in unserer Zeit. Für uns heißt es, dass wir unseren Glauben, der uns durch die Heilige Schrift und die Überlieferung, also der Tradition, also auch durch die Offenbarung Gottes gegeben ist, treu bewahren und verteidigen. Und die Hände zum Gebet erheben, wie es Elia getan hat. Und da gilt nicht, und das gilt eben auch nicht in heftigen Wortgefechten, Da sind wir leicht dabei, jetzt gerade in diesen Auseinandersetzungen, auch innerkirchlich, vielleicht auch in Familien, in Gemeinden. Es gilt nicht, und da gilt nicht in heftigen Wortgefechten, sondern klar und deutlich, ohne Kompromisse einzugehen, zu sagen, was Recht und was Wahrheit ist, also was Unrecht ist. Aber wie gesagt, nicht in Wortgefechten. Der heilige Paulus warnt immer wieder vor Zänkereien und Streit, die nichts bringen. Das können wir lesen im 2. Timotheusbrief, im 2. Kapitel, die Verse 14 und 15. Daran erinnere sie und ermahne sie inständig vor Gott, dass sie nicht um Worte streiten, was zu nichts nütze ist, als die zu verwirren, die zuhören. Bemühe dich darum, dich vor Gott zu erweisen als ein angesehener und untadeliger Arbeiter, der das Wort der Wahrheit recht vertritt. Halte dich fern von ungeistlichem, losen Geschwätz, denn es führt mehr und mehr zu gottlosen Wesen. Also auch die Klugheit, die immer wieder wichtig ist. In der Heiligen Schrift wird uns berichtet, wie Elia durch ein geheimnisvolle, ihm von einem Engel gereichte Speise gekräftigt 40 Tage und Nächte durch die Wüste zum Gottesberg Horeb wandert. Unser geistliches Leben braucht die geheiligte Speise, die uns von Gott im heiligen Sakrament des Altares gereicht wird. Ohne diese Speise kommen wir nicht durch die Wüste unseres Lebens und gelangen wir nicht zur Gottesbegegnung wie Elia auf dem Berg Horeb. Die Mühen der Wüste und des Aufstiegs können wir nur mit dieser Speise bewältigen. Wir kommen nur durch die Wüste unseres Lebens in der Kraft Gottes, die uns gereicht wird in den Sakramenten, in der Eucharistie besonders. Elia erreicht durch die Kraft des Brotes das Ziel. Und so ist die Eucharistie für uns unverzichtbar, um an das Ziel zu gelangen. Jede heilige Messe ist diese Kraftquelle, ist die Begegnung mit dem lebendigen Gott, vor dem wir stehen. Jesus sagt im Johannesevangelium ganz klar und deutlich, ich bin das Brot des Lebens. Wer zu mir kommt, wird nie mehr hungern. Und wer an mich glaubt, wird nie mehr Durst haben. Fassen wir zusammen, Elia tritt ohne Kompromisse ganz für die Sache Gottes ein. Er entbrennt in Leidenschaft für ihn. Elia lässt sich vom Geist und Wort Gottes führen. Und in dieser Haltung gibt er Zeugnis von der Gegenwart Gottes in der Welt. Elia erlaubt Gott, wirklich Gott in seinem Leben zu sein. Liebe Hörerinnen und Hörer, werden wir Schüler des Propheten Elia? Werden wir wie Elia, werden wir Verteidiger der Ehre Gottes und Zeugen für das, was Gott in unserem Leben getan hat? Werden wir Zeugen für das, was Gott uns in den Sakramenten geschenkt hat? Lasst uns die Einheit des Glaubens, der uns überliefert ist, leben und bezeugen wir die Kraft der Gebote Gottes, die uns prägt und formt und uns frei macht. Wir sind in diese Welt hineingeworfen, um Sauerteig zu sein und die Zeichen der Zeit zu erkennen. Wir bezeugen die verändernde Kraft, die uns der Heilige Geist, die uns das Evangelium geben. Das ist unser prophetischer Auftrag. Dies gilt es gerade heute in den Veränderungen und Auseinandersetzungen mit den Fragen und Suchen nach Zukunft unseres Planeten, in Fragen und Suchen nach den ethischen Maßstäben menschlichen Handelns. Treten wir wie Elia für die Rechte Gottes ein. Er allein ist Gott und sein Wort ist Licht und Wahrheit. Jesus sagt von sich, ich bin der Weg und die Wahrheit und das Leben. Es gibt keinen anderen Weg ins Leben, zum göttlichen Leben hin. Er ist ausschließlich, sagt, ich bin. Das ist eine Ausschließlichkeit. Ich möchte schließen mit einem Zitat aus dem Buch Israels Propheten, Gottes Zeugen heute von Johanna Kopp. Und da schreibt sie, in den Elia-Erzählungen tritt klar zutage, wie unersetzlich die Rolle der Propheten in der Heilsgeschichte Israels und damit der Menschheit ist. Sie sind die Wächter über die Bewahrung und Reinerhaltung des wahren Glaubens und über die Einhaltung der Gebote, der Weisungen für ein bundesgemäßes Leben im menschlichen Miteinander. Wahrhaftigkeit, Gerechtigkeit und Treue. Liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, wir haben gehört, dass es im Jakobusbrief heißt, das gerechten Gebet vermag viel, wenn es ernstlich ist. Elia war ein schwacher Mensch, wie wir. Und er betete ein Gebet, dass es nicht regnen sollte. Und es regnete nicht auf Erden 3 Jahre und 6 Monate. Und er betete abermals. Und der Himmel gab den Regen und die Erde brachte ihre Frucht. Das gerechten Gebet vermag viel, wenn es ernstlich ist. Dieses, liebe Hörerinnen und Hörer, möchte ich ja in ihr Herz legen. Das, was die Kraft des Gebetes, das ist uns manchmal gar nicht bewusst. Und wir sehen, denken ja, wir beten ja für unsere Kirche, für unser Land. Und wir sehen so wenig und es ist alles doch, ist es denn alles so, hat das Gebet einen Sinn für mich oder Gott hört nicht oder Gott ist nicht da. So viele Dinge, die uns manchmal durch den Kopf gehen, wenn wir sagen, ja, ich möchte ja, aber ich, und ich tue auch, aber ich sehe so wenig. Und das ist wieder auch einerseits dieses Wort loslassen und in Treue sich an das Wort Gottes zu halten. Das gerechten Gebet vermag viel, wenn es ernstlich ist. Unser Gebet vermag sehr, sehr viel. Und wir wissen das zum Beispiel durch den Rosenkranz, der Rosenkranz-Sühnekreuzzug in Wien. Die Wiener haben den Rosenkranz in Prozession durch die Stadt gebetet um die Befreiung von der russischen Besatzung. Und das ist so gewesen. Das Gebet der Gerechten vermag viel. Und wir haben ja auch gehört, Elia war ein schwacher Mensch wie wir. Also es kommt nicht darauf an, dass wir, oder dass, wenn wir meinen, wir können, unser Gebet hat keinen Nutzen, weil wir Sünder sind. Nein, wenn wir mit dem Herzen beten und wenn wir aus Liebe zu Gott und seiner Kirche beten, dann hat das eine tiefgreifende Veränderung. Oder man nennt auch auf den Philippinen, als die Diktatur beendet wurde, die Rosenkranz-Revolution. Menschen, die sich zusammengetan haben und gebetet haben. Und was die Mutter Gottes in Fatima gesagt hat, den Rosenkranz betet, betet, es kommt viele in die Hölle, weil niemand für sie betet und opfert, betet um den Frieden. Das Gebet hat eine unwahrscheinliche Kraft. Beten wir für unsere Kirche. Für Papst, Bischöfe und Priester, dass sie ihre prophetische Berufung leben und das Volk Gottes nach Gottes Willen, wie der Prophet Elia, führt und leitet. Beten wir für uns, dass wir unseren prophetischen Auftrag als Leib Christi, als Glieder am Leib Christi im Heute erkennen und erfüllen. Lassen wir uns nach dem Vorbild des Propheten Elia vom Heiligen Geist führen und in der Stille Gottes Stimme vernehmen. Sie kennen sicher dieses kurze Gebet, Herr, erneuere deine Kirche und fang bei mir an. Das ist es. Wenn wir uns auf den Weg machen, in diesem felsenfesten Vertrauen, dann wird sich etwas verändern. Auch wenn vieles jetzt einbricht, Den glimmenden Docht wird der Herr nicht auslöschen und den gebrochenen Stab nicht zerbrechen. Es wird eine Flamme wieder entstehen. Die Kirche Gottes geht nicht unter. Auch wenn vieles in uns, selbst in unserer Kirche, vieles auch krank ist. Ja, aber der Herr ist lebendig und der Herr schafft Neues. Und unser Gebet hilft. Lassen wir uns nach dem Vorbild des Propheten Elia vom Heiligen Geist führen und immer wieder auch in der Stille Gottes Stimme vernehmen. Denken wir daran, wie Elia gibt Gott uns diese Kraft. Und wie Elia wird er uns nicht lassen und wie Elia wird er uns Worte eingeben, die Feuer sind. Feuer der Liebe, nicht Feuer, das zerstört. Gott lebt und ich stehe vor seinem Angesicht. Liebe Hörerinnen und Hörer, wir leben in einer Zeit der Krise in der Kirche unseres Landes. Was wir hören, schockiert oft, macht uns unsicher. Doch wir haben vom Propheten Elia gehört. Gott verlässt sein Volk nicht. Gott ist treu. Aber er zeigt auch in unseren Tagen auf das, was an Untreue, an Feigheit und fehlender Wahrhaftigkeit da ist. Alles, was wir jetzt erleben in unserem Land, in unserer Kirche, das ist ein Reinigungsfeuer. Gott zeigt, es kommt vieles ans Licht. Gott zeigt auf, damit es neu werden kann. Er ruft zur Umkehr. Nichts ist verloren. Gott ist mächtiger als die Götzen unserer Zeit. Und wir, in Treue wollen wir zu ihm stehen und unsere Hände betend erheben. Er wird siegen und wir sind berufen, Treue zu ihm zu stehen. Paulus sagt, dass die Freude an Gott unsere Kraft ist. Es fällt uns manchmal wirklich schwer. Ich muss es mir auch immer wieder deutlich machen, wenn man so niedergedrückt wird von vielen Nachrichten, von vielen. Aber letztendlich spüre ich immer wieder im Gebet, gerade so morgens, wenn ich in meiner Gebetszeit bin, besonders morgens, eine tiefe Freude durchzieht, dass er da ist, dass ich vor Gottes Angesicht stehe und dass er eine Wirklichkeit ist, die mein Herz erfüllt mit Freude. So sagt es eben Paulus, die Freude an Gott ist unsere Kraft, ist unsere Stärke. Liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, machen wir uns das immer wieder bewusst. Wir sind getragen von der Liebe Gottes. Die Freude an Gott, die Freude in Gott ist unsere Stärke. In der Freude, dass Gott unsere Nahrung und Stärke ist, segne sie der dreifaltige Gott, der Vater, der Sohn und der Heilige Geist.
Amen. Vielen Dank, Herr Pfarrer Schönebeck, für diesen Vortrag. Elia, ein Prophet wie Feuer, heute der zweite Teil mit Pfarrer Klaus Schönebeck von Notre-Dame-de-Vie. Liebe Zuhörer, ein paar Minuten haben wir noch. Sie können anrufen jetzt, wenn Sie Fragen haben, nachhaken möchten. Jetzt ist die Möglichkeit dazu unter der 089 517 008 008 müssen Sie dann wählen. Elia, ein Prophet wie Feuer, das ist heute unser Thema mit Pfarrer Klaus Schönebeck. 089 517 008 008. Wenn Sie noch einmal nachhaken möchten. Wir hören jetzt ein Lied vom Säkularinstitut Notre-Dame-de-Vie, zu dem auch Pfarrer Klaus Schönebeck gehört. Vivit Dominus, es lebt der Herr, vor dessen Angesicht ich stehe. Es lebt der Herr, vor dessen Angesicht ich stehe, ein Zitat vom Propheten Elia. Um ihn geht es heute in der Sendung Spiritualität bei Radio Horeb. Auch die Zuhörer von Radio Maria Südtirol sind mit dabei. Sie haben einen Vortrag von Pfarrer Klaus Schönebeck gehört. Elia, ein Prophet wie Feuer. Heute der zweite Teil, wenn Sie noch Fragen haben. 089-517-008-008 müssen Sie dann wählen. Die erste Anruferin ist Frau Hoffmann aus Tecklenburg. Grüß Gott.
Grüß Gott, Frau Kuhl. Grüß Gott, Herr Pfarrer Schönebeck. Also ich habe leider nur jetzt den Schluss gehört, so etwa 20 Minuten vorher. Und ich wollte mich bedanken, denn diese Worte, die stärken, die machen einen wieder froh im Glauben. Und es ist wirklich alles wahr, was Sie sagen. Auch habe ich jetzt in der letzten Zeit gerade festgestellt, dass die Anbetung vor dem Allerheiligsten so gut tut, dass sie einem Kraft gibt. Das wollte ich nur mich bedanken.
Ja, gerne.
Radio Horeb.
Ja, gerne. Dankeschön. Ja, danke.
Dankeschön für den Anruf. Alles Gute, Frau Hoffmann.
Dankeschön, Ihnen auch. Wiederhören.
Wiederhören. Ja. Jetzt haben wir Herr Hemann aus der Nähe von Berching in der Leitung.
Ja.
Grüß Gott.
Grüß Gott.
Grüß Gott.
Herr Pfarrer, ich möchte Ihnen mitteilen, dass ich mit diesem Pater Petrus, der den Sühnekreuzzug ins Leben gerufen hat, mit dem war ich in Gefangenschaft im Gefangenenlazarett in der Normandie.
Wow. Das ist, da sind Sie auch schon von in hohen Jahren.
Ja, 95.
Ja, ja, aber das war schon ein heiligmäßiger Pater. Ja, ich habe ihn auch kennengelernt noch.
Haben Sie, und ist, der ist dann, und in diesen, das war das sogenannte Pfarrersfeld, da haben einige Pfarrer drin gewesen, da in die Gefangenenlager, in den Lazarett-Gefangenenlager war das. Und das ist bloß schade, weil am 8. Mai haben die Österreicher alle entlassen worden.
Aber
und da bin ich vorher bis zum 8. Mai, bin ich mit dem Pater Petrus immer in alle durch zu ihm ins Zelt gegangen, wenn ich mal laufen habe können, und habe mit ihnen auch unterhalten, mit den Österreichern.
Ja, danke schön für das.
Ich bekomme noch manchmal Fragen von den Rosenkranz-Sühnekreuzzug, weil die wurden durch diesen Pater Petrus Schädigsprechungsverfahren wollen sie einleiten.
Ja.
Und da werde ich immer gefragt, was ich von dem Pater Petrus alles weiß.
Aber das ist ja natürlich eine Gnade, dass Sie, dass Sie ihn kennengelernt haben, dass Sie jetzt noch im hohen Alter so klar sind, und das ist schon eine Gnade, ne?
Und der Pater Petrus hat die besondere Neigung gehabt. Der hat immer für die SS, die wir dann überall, wenn sie ihn gesehen haben, dann haben sie geschrien, du gehörst in die Latrine und so weiter und so fort. Dann haben sie halt richtig am Hund gemacht. Und der Petrus hat sich immer in der Lagerverwaltung eingesetzt, dass die schöne SS immer Erleichterungen gekriegt hat, weil die haben natürlich ein wenig strenger gehalten worden bei mir. Und ja, das war eine lange Geschichte, ist das in der Gefangenschaft gewesen.
Ja, danke schön für Ihr.
Das mochte ich, weil ich in Ihrem Vortrag gehört habe, aber nicht, das muss ich ja Ihnen erzählen.
Ja, danke, das ist lieb, ja.
Dankeschön. Dankeschön, alles Gute Ihnen, Herr
Ebenfalls.
Ja, auf Wiederhören.
Vielen Dank.
Ja, jetzt haben wir noch Herr Brunner aus München in der Leitung. Grüß Gott.
Ja, grüß Gott. Ein herzliches Grüß Gott an Sie beide. Ich habe eine Frage, die ist mir jetzt ganz spontan gekommen. Und zwar, wenn die Juden, wenn da der Sabbat gefeiert wird, dann wird ja immer ein Getränk für Elia bereitgestellt, der da am Ende der Tage, und das steht ja auch bei Malachi, kommen soll. Und es gibt ja auch im Neuen Testament einige Stellen, wo Jesus sagt, ja, es ist Elia, das war der Johannes der Täufer,
genau,
er dann als Elia bezeichnet, obwohl ja Johannes der Täufer, wie er gefragt worden ist, ob er Elia sei, das verneint hat. Und in einem anderen Evangelium steht dann noch, bist du Elia oder einer der anderen
Propheten? Ja.
Jetzt wollte ich Sie fragen, was versteht man jetzt darunter? Ist da jetzt Elia persönlich gemeint oder wie kann man das jetzt interpretieren?
Sie sagen ja, wenn bei den großen Feiern, der jüdischen Feiern, ist immer ein Platz für Elia. Wenn Elia kommt, kommt der Herr. Und das ist die Erwartung der Wiederkunft. Und das war ja zu Jesu Zeit natürlich ganz präsent. Jesus war ja auch ein Jude und lebte aus der jüdischen Tradition, ne? Und Elia ist eben der Vorläufer, ne? Und so ist Johannes auch gesehen worden, der Vorläufer des Herrn. Die Erwartung, dass auf geheimnisvolle Johannes nicht Elia ist, hat er ja gesagt, ich bin nicht Elia, ich bin ein Prophet, das stimmt schon. Und wir sehen ja auf dem Berg der Verklärung, da ist Mose und Elia. Mhm. Ja, und Mose steht für das Gesetz und Elia steht für das Prophetentum, also für die, sagen wir mal, für die Offenbarung Gottes oder für das Wirken Gottes in der jetzigen Zeit. Also Elia, der in den Himmel entrückt wird, während sein Geist auf Elisha ruht, das ist ja in 2 Könige, ist eine Vorausdarstellung der Himmelfahrt Christi, der seinen Jüngern die Verheißung des Vaters gesandt hat, den Heiligen Geist. Also wir sehen Elia etwas anders als das jüdische Volk. Wir sagen, wir sehen das als Bild, also dass Jesus in den Himmel aufgefahren ist, vom Himmel wiederkommt. Das ist für uns das Entscheidende. Also es ist nicht Elia, der vorher kommt, sondern es ist das Bild, dass der Messias dann kommt. Also wir haben das christlich, dieses Bild der Entrückung genommen, in der Himmelfahrt Jesu und die Verheißung, die der Vater gesandt hat, den Heiligen Geist und dass Jesus ja wiederkommt. Also das ist jetzt so mein auf die spontane Antwort, sage ich es mal so, ja. So wie ich das aus der Schrift heraus sehe.
Also dass es sich um keinen Fall als um Elia dann persönlich handelt.
Nein.
Weil bei den Juden bei der Kreuzigung, da haben sie ja dann auch, wie sie das, also kurz vor dem...
Eli Lama, ja.
Ja, und da haben die auch gedacht, er ruft nach Elia, dass er ihm zu Hilfe käme.
Ja.
Mhm. Also das ist ja das, was sie eben gesagt haben, dass die Juden wirklich glauben, weil er ist ja entrückt worden, Elia ist ja nicht gestorben auf dieser Erde. Dass er will, ich glaube, das ist der Grund, weil Elia, das haben sie ja schon angedeutet, weil Elia nicht gestorben ist, er wurde entrückt.
Ja.
Und daher meinen die Juden, das ist jetzt meine Ansicht, dass Elia dann also am Ende der Zeiten... Also
wieder, ja, das ist bei ihnen auch ganz klar, das steht auch in Malachi, das hatten sie, glaube ich, auch erwähnt, steht das, der geheimnisvolle Entrückung soll auch eben wieder dieser echte Wiederkehr entsprechen. Ne? Aber und wir deuten das Christi Himmelfahrt und Christi Wiederkommen.
Dankeschön.
Das ist der Elia.
Dankeschön, Herr Brunner, für diese Frage. Alles Gute nach München. Die Zeit ist vorbei. Deswegen gucke ich ein bisschen auf die Uhr. Ja, danke für die rege Beteiligung noch.
Ja,
für alle, die gerne den Vortrag noch nachhören möchten, die können sich beim CD-Dienst melden unter der 08328 921 120. Da schicken die Kolleginnen Ihnen gerne eine CD zu. Oder Sie gehen in die Mediathek von Radio Horeb, www.horeb.org, nutzen unser Download- und Podcast-Angebot. Wir danken Ihnen, wenn Sie uns unterstützen durch Ihr Gebet, durch Ihre Spende, denn davon lebt Radio Horeb und auch Radio Maria. Dankeschön für alles, was Sie da tun. Den Segen haben wir eben schon empfangen. Danke, Herr Pfarrer Schönebeck, und alles Gute.
Ja, danke schön.
Ja. Auch Gottes Segen. Danke, auf Wiederhören, sagt Marion Kuhl.